Deutschlandfunk.
Liebe History-Gemeinde, bevor es losgeht, ihr erinnert euch an unseren Hinweis von vorletzter Woche. Ne? Wir haben da was Besonderes vor mit euch und wollen noch mal ein bisschen Vorfreude machen. Eine Stunde History feiert, es ist echt ein bisschen verrückt, 10. Geburtstag. Im Mai 2016 sind wir an den Start gegangen. Es ist super schön, dass ihr seitdem immer noch am Start seid, egal ob jetzt seit 10 Jahren schon oder erst seit 10 Tagen, aber wir haben eben noch mehr vor mit euch. Im Mai wollen wir mit euch auf eine richtig lange, wahnsinnig tolle, spannende Reise gehen. Und da geht es eigentlich um den größten und auch häufigsten Wunsch, den ihr in diesen 10 Jahren immer wieder uns gegenüber formuliert habt, und den wollen wir jetzt endlich mal erfüllen. Der Zeitpunkt rückt näher. Aber wir verraten erst, worum es wirklich geht, wenn es soweit ist. So, und jetzt zum üblichen Programm. Wir reden hier in eine Stunde History ja häufig über extreme Scheusale. Das muss man einfach so sagen. Ne? Menschen, die einen echt an den Rand des Vorstellbaren treiben, wozu wir so imstande sind. Aber manchmal reden wir auch über die anderen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wobei ich gleich sagen will, dass das Urteil auch heute nicht immer gleichermaßen ausfällt, wenn wir heute über Clemens, Augustinus, Joseph, Emanuel, Pius, Antonius, Hubertus, Marie, Kardinal Graf von Galen sprechen. Kurz Kardinal von Galen. Von dem viele von euch sicher schon mal gehört haben. Ne? Denn was hat von Galen getan? Ja, er hat sich im Nationalsozialismus als Mitglied der Kirche, die sich heute ja zu einer bischöflichen Mitschuld am Zweiten Weltkrieg bekennt, und als ziemlich bibel- und systemtreuer Mensch, als solcher hat er sich getraut zu widersprechen, sich öffentlich zu widersetzen gegen die massenhafte Tötung von Menschen mit Behinderung durch die Nationalsozialisten. Womit wir wieder bei diesen Grenzen des Vorstellbaren angekommen wären. Heute geht's also in eine Stunde History um Kardinal von Galen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Danke, grüß.
Und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf das ARD Sounds Festival. Das ist die nächste Gelegenheit, eine Stunde History, wenn ihr denn mögt, mal live auf der Bühne zu sehen. Wir sind beim ARD Sounds Festival, dem Podcast Festival der ARD in Nürnberg. Da könnt ihr uns sehen am 7. Mai. Am 7. Mai in Nürnberg, ARD Sounds Festival. Tickets gibt's auf www.ardsoundsfestival.de. So, und jetzt, Matthias, zu diesem Mann, ich habe es ja gerade schon gesagt, mit einem sehr, sehr langen Namen. Viele Vornamen hatte Kardinal von Galen, und das verrät ja schon was über seine Herkunft, dieser lange Name.
Ja, ich will noch ein paar Sachen dazufügen. Mhm. Er wird im März 1878 in Dinklage geboren, das ist im Landkreis Vechta zwischen Bremen und Osnabrück. Sein Vater war Reichstagsabgeordneter der katholischen Zentrumspartei, und seine Familie gehörte dem Adelsgeschlecht derer von Galen an, die erstmals 1140 urkundlich erwähnt wird. Mhm. Sein Vater betrieb im Reichstag des Kaiserreichs unter anderem Sozialpolitik, er setzte sich für Arbeitsschutz und Sonntagsruhe ein, er forderte die Einschränkung von Frauen- und Kinderarbeit und er forderte Einschränkungen bei der Gewerbefreiheit. Das galt den Regierenden damals als Angriff auf die kaiserliche Wirtschaftspolitik und wurde dementsprechend abgelehnt.
Der Vater, also Reichstagsabgeordneter bei der Zentrumspartei, Matthias, das war die christlich-katholische Partei in Deutschland, schon seit Bismarck und in der Weimarer Republik immer noch. Und der Sohn wird dann Pfarrer. Also da hat er von zu Hause sicher einiges an Prägung mitbekommen.
Naja, wir werden die Biografie gleich natürlich noch ein bisschen näher betrachten, aber sein Vater und vor allem dessen politisches Engagement haben den jungen Kardinal sicher beeinflusst. Genauso übrigens wie sein Großonkel, Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler. Der war Bischof von Mainz und wie sein Vater in der Zentrumspartei. Und von Ketteler gilt als Gründer der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die auch heute noch Einfluss auf die CDU hat. Also, die Herkunft von Galens deutet schon darauf hin, dass er nicht einfach zu allem Ja und Amen sagen würde, wenn man das für unserem heutigen Thema überhaupt so verwenden darf.
Sein Hintergrund allerdings legt ja auch den Schluss nahe, dass er jetzt diesen klerikalen Weg, den Weg eines Pfarrers, auch nicht unbedingt hätte einschlagen müssen.
Ja, das war auf jeden Fall ziemlich verschlungen, dieser Pfad. Er ist zunächst einmal auf einem österreichischen Internat gewesen, offenbar da nicht ohne Schwierigkeiten, Autoritäten oder andere Meinungen zu akzeptieren. Das Abitur hat er dann in Vechta gemacht und ein Jahr später, 1897, beginnt er im schweizerischen Fribourg zu studieren. Übrigens unter anderem auch Geschichte, also gar nicht so schlecht. 1898 unternimmt er dann eine Reise nach Rom und er bekommt eine Privataudienz bei Papst Leo dem 13. Und dieser Leo der 13., der war wie von Ketteler und sein Vater sozialpolitisch unterwegs. Er verfasste viele Sozialenzyklika und gab der katholischen Soziallehre einen höheren Stellenwert. Von Galen war von Leo dem 13. offenbar so beeindruckt, dass er 1899 in ein Jesuitenkonvikt eintrat und neben Philosophie nun auch Theologie studierte. Und dann macht er eine Karriere innerhalb der katholischen Kirche.
Man muss sagen, ich finde, der ist ganz schön rumgekommen, der von Galen, Oldenburger Münsterland, Österreich, Vechta, Fribourg und Rom. Wobei ihn ja viele Menschen, glaube ich, eher immer mit Münster assoziieren, wo er dann später Bischof werden sollte. Aber er war eben nicht nur in Münster.
Ja, zunächst einmal erstaunlicherweise schon. Da war er nämlich Domvikar in Münster. Ah, ja. Und danach ging er dann nach Berlin. Dort blieb er auch während des Ersten Weltkriegs. 1919, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, war er Anhänger der Dolchstoßlegende, nach der das im Feld unbesiegte Heer wegen mangelnder Unterstützung der sogenannten Heimatfront verloren habe. Er blieb Anhänger der nationalen Rechten, unterstützte 1925 Paul von Hindenburg als Reichspräsident und in Berlin lernte er übrigens auch den Nuntius des Vatikan kennen, Eugenio Pacelli. Und der wurde am 2. März 1939 als Pius XII. Zum Papst gewählt. Er hatte also, wie man sieht, gute Kontakte in den Vatikan. Er war politisch zwar interessiert, hat sich aber während der Weimarer Republik jedenfalls öffentlich ziemlich zurückgehalten. Aber das werden wir gleich auch noch näher erfahren.
Aber da waren schon so ein paar Stichpunkte bei, warum, wie ich vorhin gesagt habe, das Urteil hier und da auch nicht gleichermaßen ausfällt. Auf jeden Fall werden wir ihn jetzt schon mal ein bisschen besser kennenlernen, diesen Kardinal von Galen. Denn unsere eine Stunde History-Reporterin Esther Körfgen, die hat uns wirklich was Besonderes mitgebracht. Es sind ungefähr 15 DIN A4 große Bögen Papier, die habe ich hier vor mir. Wirklich ultra dünn, dieses Papier, denn es ist Kriegspapier. Im Krieg war Papier rar, deshalb wurde es extra dünn gedruckt. Und diese Papiere sind ja original von 1941, obendrauf datiert 13. Juli 1941. Und darauf stehen, fein säuberlich abgetippt, mit Schreibmaschine, 3 Predigten von Bischof von Galen, unter der Hand verbreitet und weitergereicht und aufbewahrt bis heute von Esthers Familie. Esther erklärt uns jetzt selbst, was draufsteht auf diesen alten Zetteln und was das für Predigten sind, für die der Bischof so berühmt geworden ist.
Noch steht ganz Münster unter dem Eindruck der furchtbaren Verwüstungen, die der äußere Feind und Kriegsgegner in dieser Woche uns zugefügt hat.
Sonntag, 13. Juli 1941, St. Lamberti-Kirche zu Münster. Auf der reich verzierten Kanzel aus Stein steht Clemens August Graf von Galen, 63 Jahre alt, ein Hühne von über 2 Metern. Seit 8 Jahren Bischof von Münster aus altem westfälischem Adelsgeschlecht.
Da hat gestern die geheime Staatspolizei die beiden Niederlassungen des Jesuitenordens beschlagnahmt, die Bewohner aus ihrem Eigentum vertrieben, die Patres und Brüder genötigt, unverzüglich noch am gestrigen Tage nicht nur ihre Häuser, nicht nur unsere Stadt, sondern auch die Provinz Westfalen und die Rheinprovinz zu verlassen.
Von Galen wehrt sich gegen den sogenannten Klostersturm, die Beschlagnahmung katholischer Ordensgemeinschaften durch die Gestapo.
Keiner von uns ist sicher und mag er sich bewusst sein, der treueste, gewissenhafteste Staatsbürger zu sein, mag er sich völliger Schuldlosigkeit bewusst sein, dass er nicht eines Tages aus seiner Wohnung geholt, seiner Freiheit beraubt, in den Kellern und Konzentrationslagern der Gestapo eingesperrt wird.
Mehrfach schon hat er schriftlich gegen Maßnahmen der Nationalsozialisten protestiert, etwa gegen das Entfernen von christlichen Symbolen aus staatlichen Gebäuden. Seitdem gilt er bei den Nazis als Landesverräter und Staatsfeind und rechnet ständig mit seiner Verhaftung. Doch die Nationalsozialisten schrecken davor zurück, einen katholischen Märtyrer zu schaffen und einen Aufruhr im Bistum zu riskieren. Der Bischof ist äußerst beliebt bei den Münsteranern.
Es bleibt uns nur ein Kampfmittel. Starkes, zähes, hartes Durchhalten. Hart werden. Fest bleiben.
Sonntag, 20. Juli 1941, über Wasserkirche zu Münster. Von Galen beschwört die Widerständigkeit der Katholiken.
Wir sind in diesem Augenblick nicht Hammer, sondern Amboss. Andere, meist Fremde und Abtrünnige, hämmern auf uns, wollen mit Gewaltanwendung unser Volk, uns selbst, unsere Jugend neu formen, aus der geraden Haltung zu Gott verbiegen. Wir sind Amboss und nicht Hammer.
Clemens August Graf von Galen, nationalgesinnt, konservativ, staatstreu, ein Befürworter des Kriegs, ein Gegner des Bolschewismus, aber auch des NS-Rassismus und ein Mensch mit einem Gewissen. Und das meldet sich umso lauter, desto stiller die anderen deutschen Bischöfe sind.
Seit einigen Monaten hören wir Berichte, dass aus Heil- und Pflegeanstalten für Geisteskranke auf Anordnung von Berlin Pfleglinge, die schon länger krank sind und vielleicht unheilbar erscheinen, zwangsweise abgeführt werden.
Sonntag, 3. August 1941, St. Lamberti-Kirche zu Münster. Von Galen protestiert gegen die sogenannten Euthanasie-Aktionen der Nazis, den geplanten Mord an behinderten Menschen.
Regelmäßig erhalten dann die Angehörigen nach kurzer Zeit die Mitteilung, der Kranke sei verstorben, die Leiche sei verbrannt. Die Asche könne abgeliefert werden. Allgemein herrscht der an Sicherheit grenzende Verdacht, dass diese zahlreichen unerwarteten Todesfälle von Geisteskranken nicht von selbst eintreten, sondern absichtlich herbeigeführt werden, dass man dabei jener Lehre folgt, die behauptet, man dürfe sogenanntes lebensunwertes Leben vernichten, also unschuldige Menschen töten, wenn man meint, ihr Leben sei für Volk und Staat nichts mehr wert.
Die Predigten von Galens verbreiten sich wie ein Lauffeuer bis an die Front und in die Luftschutzkeller. Wie Kettenbriefe werden sie vervielfacht, unter anderem von den Geschwistern Scholl in Ulm und in München. Jeder, der ein Exemplar erhält, muss es 5-mal abschreiben und weitergeben. 16. März 1946. In der fast völlig zerstörten Innenstadt von Münster hat sich eine riesige Menschenmenge versammelt. Zehntausende bejubeln von Galen, eben aus Rom zurückgekehrt, wo ihn der Papst zum Kardinal ernannt hat.
Eure Treue hat es verhindert, dass die damaligen Machthaber wussten, dass, wenn sie den Bischof schlugen, das ganze Volk sich geschlagen gefühlt hätte. Das ist es, was mich äußerlich geschützt hat, was mich aber auch innerlich gestärkt hat.
6 Tage später ist von Galen tot. Plötzlich verstorben an den Folgen eines Blinddarmdurchbruchs.
Ein Leben in Freiheit konnte von Galen also nicht lange genießen. Esther Körfgen über Predigten, die abgeschrieben und weitererzählt wurden, auch in ihrer eigenen Familie. Sprechen wir jetzt mal über von Galen mit einem, sagen wir, späten Kollegen von ihm, einem heutigen Theologen und Pfarrer und nebenbei auch einem von Galen Biografen, nämlich mit Markus Trautmann. Hallo, Herr Trautmann.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie waren Kaplan in Kevela am Niederrhein, Herr Trautmann, und sind jetzt Pfarrer in Dülmen. Das ist gar nicht so weit weg von Münster, also nicht weit weg von Galens großer Wirkungsstätte. Darf ich Sie mal persönlich fragen, ob dieser Mann, ob der Ihnen eigentlich was bedeutet?
Ja, ich denke schon, dass Galen eine faszinierende Persönlichkeit ist, bei aller Ambivalenz, aber doch eine große Ausstrahlung hat, auch heute noch, für jemanden steht, der das Wort ergreift, in schwieriger Zeit sich positioniert für die Kirche, für den Glauben. Das finde ich nach wie vor zeitlos interessant.
Mhm. Dann schauen wir doch mal uns noch mal an, wo dieser Mann herkam, auf sein Großwerden. Wir haben heute schon von seinem Vater gehört, auch von seiner näheren Verwandtschaft, seinem Großonkel, der Bischof in Mainz war. Wie sehr hat ihn diese Familie wohl geprägt?
Clemens August von Galen wurde stark geprägt von einer sehr politisch empfindenden Familie. Das ging schon los, dass sein eigener Vater, Ferdinand von Galen, 30 Jahre lang für die Zentrumspartei, die katholische Partei, im Reichstag in Berlin saß und auch Brüder von ihm für das Zentrum engagiert waren. Mhm. Die Kindheit Galens war geprägt vom sogenannten Kulturkampf, der großen Konfrontation zwischen preußischem Staat und katholischer Kirche. Ein Onkel von Clemens August war übrigens Pfarrer in Dülmen und saß auch zeitweise im Gefängnis, im Kulturkampf.
Ah, okay.
Und diese Zeit, das war schon traumatisierend oder prägend für eine ganze Generation, auch von katholischen Adligen. Und das Engagement seiner Familie in der katholischen Zentrumspartei, die Identifikation mit dem Bischof von Münster, der im Exil war in Holland 10 Jahre lang, und überhaupt auch die Erfahrung eines übergriffigen, autoritären Staates, der die Kirche reglementiert, das hat Galen sehr früh als Heranwachsenden schon geprägt, das ganze Umfeld. Zugleich aber war ein starkes soziales Empfinden neben dem politischen durch die Mutter grundgelegt, die eher karitativ sozial auch vor Ort in Dinklage sich engagierte, den Elisabeth-Verein gründete und auch nochmal die Haltung von Solidarität und Anteilnahme mit den Schwächeren sehr stark den Kindern vermittelt hat, die Mutter. Der Vater war eher der nach außen als der politische Mensch agierte.
Ja, weil Sie das Soziale ansprechen, Herr Trautmann. Mein Kollege Matthias hat vorhin auch schon gemutmaßt, dass auch die sogenannte Sozialenzyklika vom Papst Leo dem 13. wichtig war für von Galen, die Schriften des sogenannten Arbeiterpapstes. Was denken Sie?
Man muss sagen, dass Leo der 13. war ja der Papst seiner Kindheit. Der ist 78 ins Amt gekommen, als Galen geboren wurde. Galen hat als Jugendlicher, als Student eine Privataudienz bei Leo dem 13. gehabt, die ihn motivierte, selber Priester zu werden. Und diese emotionale, persönliche, biografische Nähe zu Leo dem 13. lässt natürlich darauf schließen, dass auch das lehramtliche Wirken dieses Papstes seine Haltungen zur Arbeiterfrage Galen sehr früh beschäftigt hat, aber eben auch deswegen, weil seine ganze zentrumsaffine Familie ja auch sozialpolitisch auskunftsfähig sein musste und Galen war auch bis 33 selber Zentrumsmitglied und von daher war das ganze Selbstverständnis eines politischen Seelsorgers nicht zu denken, ohne einen Rückgriff auch auf die päpstlichen Äußerungen der jüngeren Vergangenheit und auch dann der Gegenwart unter Pius dem 11. zumal.
Seelsorger, sagen Sie, so eine soziale Komponente im Leben von Van Galen, aber Sie haben ja gesagt, er war in der Zentrumspartei von einem Sozialisten oder einem Sozialdemokraten, war er sehr weit entfernt.
Ja, man wird sagen dürfen, um jetzt mal ein paar Klischees zu benutzen, dass er schon dem rechten Zentrumsflügel angehörte, auch eine große Sympathie hatte zu einer ständischen Gesellschaft, auch einer Monarchie, die ja erstmal nicht zwangsläufig autoritär sein muss. Und er hat tatsächlich auch zwar loyal nach außen hin und auch innerlich bemüht, sich zur Zentrumspartei bekannt, auch in der Weimarer Zeit. Aber er hat schon auch kritisch manche Verwerfungen in der jungen Demokratie, auch manche Auswüchse einer Diskussionskultur eines Liberalismus sehr beargwöhnt. Und von daher war er schon jemand, der im konservativen und traditionellen Spektrum des Zentrums seinen Platz hatte. Aber das war ja die Stärke der Zentrumspartei, dass der wirklich vom Hochadligen bis zum Arbeiter viele, viele soziale Schichten wie keine andere Partei vereinte. Und da hatte Galen schon seinen Platz in einem eher traditionellen Weltbild von Staat und staatlicher Autoritäten, auch von Politik.
Jetzt haben wir zwar eben sehr eindrücklich gehört, wie von Galen auf Konfrontationskurs damit den Nationalsozialisten gegangen ist, aber nach dem, was Sie jetzt eben so beschrieben haben, Herr Trautmann, was war denn dann vielleicht so vor 1941 von Galens Einstellung zum Nationalsozialismus?
Also noch vor jeder Konfrontation im Dritten Reich muss man schon sagen, dass diese Grundaussagen der katholischen Soziallehre von Subsidiarität und Solidarität, auch von den Schranken eines Staates, der sich an das Naturrecht zu halten hat und der nicht auf die persönlichen und religiösen Belange der Menschen Zugriff nehmen darf, dass diese Aussagen, diese Haltung, auch eine staatskritische Haltung schon lange da war. Gerade auch die Katholiken, die wirklich im Kulturkampf die Knochen hingehalten hatten, die hatten die Nase voll von einem Hurra-Patriotismus und einer aggressiven nationalistischen Gesinnung. Das ist erstmal eine Grund-DNA der Galens gewesen, eine gesunde katholische Distanz auch zu allen autoritären politischen Ansprüchen. So, jetzt aber 41. Er war als loyaler Zentrumsmann natürlich von vornherein kritisch, was die aufkommende Hitlerbewegung anging und hatte auch von seiner Demokratieskepsis her schon intuitiv gespürt, es kann nicht sein, wenn ohne Maß und Grenze der Wille des Volkes so propagiert wird, wie Hitler das tut. Da wird ein demokratischer Grundgedanke so pervertiert, Stimmungen und Mehrheiten kann man leicht auch erzeugen. Und er hat schon gespürt, dass da etwas schiefläuft, wenn jemand zwar auf dem Ticket von nationalbewusst und patriotisch die Massen so suggestiv beeinflusst, dass da ganz schreckliche Sachen am Ende herauskommen. Und dann natürlich hat er dann ab 33, oder anders gesagt, er hat ja noch mal in der Zeit von 29 bis 33 auch in Münster als Pfarrer schon die aufkommende NSDAP beobachtet. Aber ab 33 dann gibt es immer wieder Anlässe, wo er sehr klar auch die christliche Weltanschauung in Predigten, in Hirtenworten vertritt und wo die Rasselehre der Nazis ablehnt, wo er die Zwangssterilisierung von gewissen Bevölkerungsgruppen ablehnt, wo er das Neuheidentum auch mit dem Begriff Neuheidentum angreift. Und es ist nicht wahr, dass Galen erst 41 seine Rolle erkannt hätte. Mhm. Er hat schon in sehr vielen Kontexten, in Ansprachen, auch in Eingaben, in Protestnoten, hatte immer wieder auch kirchliche, auch theologische Positionen, aber auch pastorale Ansprüche ins Felde geführt und zum Teil massiv protestiert und auch die Konfrontation gesucht mit den Behörden zumindest, mit den Behörden und den Parteistellen. Das ist schon in den Jahren vorher sukzessive angelegt.
Und wie wirksam würden Sie das vielleicht alles einschätzen? Also diese Predigten haben sich ja nun offensichtlich dann auch verbreitet, wurden abgeschrieben, sollen bis an die Front gekommen sein. Was würden Sie sagen, wie wirksam war von Galen in seiner Zeit?
Ein wichtiges Indiz ist, dass die NS-Behörden ihn sehr kritisch beobachtet haben und auch gefürchtet haben zeitweise. Er wurde ständig beobachtet, es gab Lageberichte über ihn. Also Galen wurde auf Schritt und Tritt beobachtet und beargwöhnt.
Mhm. Aber nie festgenommen.
Er wurde nicht festgenommen. Mhm. Das hat man natürlich aus Kalkül sehr wohl gewusst. Wenn man jetzt im Krieg, 41, das war ja dann der Zeitpunkt der höchsten Eskalationsstufe, wenn man jetzt im Krieg, wenige Wochen nach Beginn des sogenannten Russlandfeldzuges, wenn man da jetzt so eine populäre, charismatische Figur wie den Galen aus dem Verkehr zieht und womöglich in einem Schauprozess demütigt, das hat Goebbels auch so ins Tagebuch notiert, dann können wir Westfalen abschreiben, dann ist die Bevölkerung so auf Krawall gebürstet gegen uns, die Nazis. Man hat aus Kalkül abgewartet, wenn nach dem erfolgreichen Endsieg dann die Rache kalt genossen würde, so schrieben dann einige Nazis.
Markus Trautmann, Theologe, Pfarrer und von Galen Biograf bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Trautmann.
Gerne.
Weißt du eigentlich, Matthias, dass mir dieser Kardinal von Galen früher tagtäglich über den Weg gelaufen ist?
Echt jetzt? Warst du ja. Messdiener?
Nein, das glaubst du nicht wirklich, oder?
Nee, eigentlich
nicht. Die dann gemacht haben. Nee, ich habe ja, wie du weißt, in Münster studiert, ne? Und da bin ich täglich mit der Leze am Kardinal von Galenring vorbeigejuckelt. Da gibt es also Straßen, die nach ihm benannt sind. Denn Münster, wie gesagt, ein wichtiger Ort für von Galen. Da war er Bischof und da wird an ihn erinnert. Nicht nur dort, aber eben auch in Münster.
Ja, zum Beispiel auch durch diese Sendung natürlich. Also die Stadt Münster, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, hat eine 3,60 Meter hohe Bronzestatue nach ihrem Bischof aufgestellt. Von Galen passte in der Nachkriegszeit zum Narrativ über den Widerstand gegen Hitler. Der kam damals nämlich nahezu ausschließlich aus dem bürgerlichen, dem studentischen und dem militärischen Lager. Und da passte ein aufrechter und wirklich beeindruckender und mutiger Bischof natürlich wunderbar ins Bild. Genauso übrigens wie die Studenten der Weißen Rose in München oder die mutigen Taten der Angehörigen der bekennenden Kirche der Protestanten.
Die bekennende Kirche der Protestanten, Matthias, verrat uns doch ein bisschen was noch zu denen. Da könnte man ja annehmen, es handelt sich um eine protestantische Kirche, die gegen den NS-Staat operiert. Aber ganz so einfach ist es nicht.
Ganz so einfach ist es nicht, aber sie haben sich auf jeden Fall gegen die sogenannten deutschen Christen gewandt. Das waren die von den Nazis organisierten Protestanten. Und die beiden wohl bekanntesten und bedeutendsten Mitglieder der bekennenden Kirche waren einerseits Martin Niemöller, ein evangelischer Theologe, der von 1937 bis 1945 KZ-Häftling war, wegen seiner theologischen und religiösen Auffassung. Und Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls ein evangelischer Theologe, der am KZ Flossenbürg am 9. April 1945 ermordet wurde. Sie und Kardinal von Galen sind die bekanntesten Kirchenvertreter, die sich aus moralischen oder aus religiösen Gründen gegen den NS-Staat gewandt haben.
Ja, und sie erfahren deshalb bis heute auch immer noch eine Menge Ehre und Erinnerung. Und für von Galen gilt das sicher in ganz besonderer Weise für Münster. Und deshalb haben wir Bernd Haunfelder eingeladen heute in einer Stunde History, Historiker, der sich besonders gut mit der Stadtgeschichte Münsters auskennt. Hallo, Herr Haunfelder.
Hallo.
Wir haben heute schon gehört, Herr Haunfelder, wie viele Stationen von Galen so in seinem Leben abgeklappert hat, von Vechta über Fribourg und Innsbruck nach Berlin, aber dann eben natürlich Münster, seit 1933 dort Bischof. Was war das damals für eine Verbindung, Münster und von Galen? War das ein irgendwie von den Kirchenoberen eingesetzter Funktionär, der da nie richtig angekommen ist? Oder war er richtig Teil der Gemeinde und ein ja, Hirte, wie es vielleicht manchmal in der Kirche heißt?
Naja, Galen war natürlich schon ein Hirte, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Er war ja 4 Jahre, bevor er Bischof wurde, Pfarrer an der größten und wichtigsten Gemeinde in der Stadt St. Lamberti. Und er war in der Stadt auch aufgrund seines Auftretens außerordentlich beliebt. Er war ja in Berlin, wo er 1906 als Kaplan versetzt wurde und 23 Jahre lang Großstadtseelsorger war, das darf man nicht vergessen. Mhm. sehr selbstlos und für jedermann ansprechbar und stets hilfsbereit. Und was Galen auch in Münster so beliebt machte bei der Bevölkerung, war, dass er keinen adligen Dünkel hatte. Nicht? Also er sprach die Leute auf der Straße an und die Leute sprachen auch ihn an. Also von der Aura, unnahbaren Aura seiner Vorgänger hatte er eigentlich gar nichts. Und Galen suchte auch die Nähe der Gläubigen. Das war vor allen Dingen bei den Gemeinden, die in seiner Diözese, die von der Nordsee bis zum Niederrhein, also seine riesengroße Diözese, reichte. Es gibt einige Filmaufnahmen von dort, die zeigen ihn, wie er, ja, man muss sagen, wie ein Landesvater begrüßt, ja, umjubelt wurde. Also sehr populär eigentlich. Mhm. Man kann daran durchaus noch so Spuren der Vergangenheit erkennen. Er war so eine Art, ja, Ersatzlandesvater. Ja, die, ich möchte sagen, die Erinnerung an die Ära der Fürstbischöfe war auf dem Land vielleicht noch ein wenig vorhanden. Und es gab ja in Münster in der preußischen Zeit seit 1815 praktisch keinen Landesvater, das muss man auch sagen. Ja, Berlin war sehr weit weg und sowohl geografisch wie auch emotional. Also diese Firmungsreisen, es gibt ja Filme darüber. Nicht, er wird also am Ortseingang abgeholt und die größte Kutsche, sechsspännig, wurde angespannt und dann fuhr er also durch den Ort, umjubelt und hatte natürlich dann die Gläubigen auf seiner Seite. Ja. Man darf nicht vergessen, das Westmünsterland und das Oldenburger Münsterland hatten bei den letzten Reichstagswahlen immer noch die Dominanz der Zentrumspartei. Und Galen wurde auch deshalb so umjubelt, weil er eben das genaue Gegenteil dieser NSDAP-Funktionäre darstellte. Ja. Also es war auch ein Protest auf dieser Seite. Also was auch Galen zugute kam, war, er hatte überhaupt keinen akademischen Habitus. Nicht? Also er war auch kein Freund von diplomatischen Formulierungen. Und die Stärke Galens, er hatte eine Art unkompliziert demütige Frömmigkeit.
Und diese Beliebtheit, die er damals schon hatte, wirkt die im Grunde bis heute fort? Weil man kriegt ja schon den Eindruck, Münster hat da in von Galen einen ganz eigenen Helden der Geschichte gefunden.
Naja, also Galen ist in dem Sinne natürlich beliebt, kann man nicht sagen. Galen ist populär, könnte man sagen, weil er eben so mutig war. Aber Sie dürfen eins nicht vergessen, die in Münster selig gesprochene Schwester Euthymia, die ist auf dem Zentralfriedhof beerdigt, da brennen 250 Kerzen und im Dom bei Galen sind es vielleicht 40.
Okay.
Also das ist immer das, wie geht man mit Respektspersonen um? Schwester Euthymia war eine einfache Frau und Galen war eine Respektsperson. Nicht? Aber Galen ist natürlich durch sein Wirken in Münster noch sehr präsent.
Mhm. Wie wird denn in Münster tatsächlich dann auch noch an ihn erinnert? Wir haben schon die Bronzestatue erwähnt. Ich weiß, dass es den Kardinal-von-Galen-Ring in Münster gibt. Wie setzt sich die Stadt sonst so mit ihm auseinander?
Man könnte fast meinen, dass sie sich eigentlich nicht mit ihm auseinandersetzt.
Aha.
Es ist so, die Regionalzeitung hier in Münster, die Westfälischen Nachrichten, haben im Dezember 99 gefragt, wer der prominenteste Münsteraner des 20. Jahrhunderts sei. Nicht? Und 1500 von 3000 Einsendern haben für ihn votiert.
Aha.
Wenn man die Umfrage heute machte, würde sie nicht anders ausfallen. Nicht? Also Galen ist so eine Art in Münster moralische Überfigur. Und also wenn von Galen im Gespräch ist, dann sagen die Leute immer, dass der Mut und die Unerschrockenheit nach wie vor große Bewunderung genießt.
Jetzt sind wir in der Nachkriegszeit auch angekommen, Herr Hauenfelder. Das haben wir bis heute noch nicht streifen können. Das ist aber auch interessant bei Galen nach 45. Da gibt es zum Beispiel Sätze von ihm wie diesen hier, nämlich, dass er und andere Deutsche treu gesinnt sein müssten gegenüber dem Vaterland und sie daher die Alliierten als Feinde betrachten müssten. Was waren denn so seine Positionen in diesem frühen Nachkriegsdeutschland?
Er war eigentlich kein in dem Sinne politischer Mensch, aber seine politischen Ansichten waren eben im Kaiserreich verortet.
Mhm.
Er hat zum Beispiel die staatliche Autorität nie in Frage gestellt. Nicht als 1936, also als die Wehrmacht ins Rheinland einmarschiert, das fand er gut. Also der Staat, er hat also auch nie die Autorität der Hitlerregierung in Zweifel gezogen oder etwa herbeigesehnt, dass also die Deutschen, die Wehrmacht in Russland eben in eine Niederlage hineinläuft. Also er war sehr mit den staatlichen Autoritäten verhaftet, aber es ging eben darum, dass er merkte, dass dieses Hitler-Regime eben seine katholische Kirche massiv angriff und dort war für ihn dann die Grenze.
Sie haben uns ihn ja bis hierhin jetzt schon, Herr Hauenfelder, als sehr facettenreichen Mann auch beschrieben von Galen. Haben Sie denn das Gefühl, dass an alle Seiten von Galen erinnert wird oder überwiegt vielleicht das Bild eines mutigen Widerstandskämpfers? Was denken Sie, wie wird an ihn erinnert?
Naja, also die Erinnerung ist dadurch, dass eben es gibt sehr viele Bücher über ihn in Münster, es gibt sehr viele Touristen und Gläubige, die also das Grab besuchen. Der Papst war 1987 da, zu dem Zweck wurde die Kapelle also renoviert. Und es gibt also mehrere Gedenkstätten in Münster, auch dort im Krankenhaus, in dem er starb, ist eins. Aber es ist auch so, dass, wie mir der Bistumsarchivar jetzt kürzlich erst bestätigte, er sagte, es gibt bei Haushaltsauflösungen tauchen immer noch Exemplare der berühmten Predigten auf.
Wir hatten so eine vorhin hier auch selber in der Hand.
Ja, ja. Im Bistum Münster gibt es dann in der Erinnerung natürlich, das muss ich dazu sagen, gibt es natürlich sehr viele Straßen und Schulen. Also das ist ungebrochen und das ist auch lebendig. Also überall taucht dann irgendwie eine Büste oder ein Bild auf, nicht? Also einen Kult um Galen gibt es nicht, das muss man dazu sagen. Die Geburtstage, alle die großen Geburtstage erinnert das Domkapitel und wie gesagt, die Zeitung. 2005 war also das Höhepunkt der Erinnerung, als das Bistum 1200-jährige Bestehen feierte und Galen gleichzeitig selig gesprochen wurde und er selig gesprochen wurde durch den gerade ins Amt gekommenen Papst Benedikt XVI. Nicht? Und dazu sind also mehrere tausend Münsteraner nach Rom gefahren und vor allen Dingen sehr stark vertreten der mit ihm weit verzweigt verwandte rheinisch-westfälische Adel.
Ja, sagt Bernd Haunfelder bei uns hier in eine Stunde History, Historiker, der viel über die Geschichte der Stadt Münster und auch die Geschichte von Kardinal von Galen publiziert hat. Danke fürs Gespräch, Herr Haunfelder.
Ja, auch Dank von meiner Seite. Dankeschön.
Ja, egal, wie man denn nun zu von Galen stehen mag, wie man seine Biografie so beurteilt, eine Sache ist mindestens mal bemerkenswert. Matthias, von Galen hat sich öffentlich gegen die Politik des NS-Staats ausgesprochen, aber ist nicht und nie im Konzentrationslager gelandet. Und er hat eben auch die Zeit des Nationalsozialismus überlebt. Wie haben die Nazis denn auf ihn reagiert?
Naja, man kann so pauschal sagen, es gab zwei Lager. Die einen wollten ihn verfolgen, einsperren und sogar aufhängen. Namentlich Martin Bormann aus dem engsten Umfeld Hitlers, der plädierte für diese wirklich ultimative Maßnahme. Andere waren da etwas vorsichtiger und warnten vor den Folgen der Verhaftung des populären Geistlichen bei der katholischen Bevölkerung. Man solle keine Märtyrer schaffen, sagte zum Beispiel Propagandaminister Josef Goebbels, der Strafmaßnahmen auf die Zeit nach dem sogenannten Endsieg verschoben wissen wollte. Also die Wirkung des Bischofs hat man schon erkannt und man hat sie auch als gefährlich eingestuft.
Ja, die Wirkung aber eines Einzelnen, muss man sagen. Von Galen war natürlich Repräsentant der katholischen Kirche, aber Matthias, das Verhältnis des organisierten Katholizismus, also der Kirche als Institution zum NS-Staat, das ist natürlich etwas, worüber wir heute noch diskutieren müssen.
Ja, das war sehr, sehr stark geprägt vom sogenannten Reichskonkordat. Das war ein Vertrag des Nazistaates mit dem Vatikan. Darin wurden weitgehende Freiheiten des Glaubens und der Rechte der Kirche zugesichert, aber eben auch deren strikte politische Neutralität. Und das wuchs sich dann zu einem Dilemma aus, weil das Verhältnis zwischen Kirche und Staat oder genauer zwischen katholischer Kirche und Staat immer zwischen Anpassung und Widerstand schwankte.
Naja, und ihr merkt schon, wir kommen gar nicht darum herum, dieses Verhältnis von Kirche und NS-Staat auch nochmal über von Galen hinaus zu diskutieren heute hier in eine Stunde History. Und das machen wir jetzt mit Kirchenhistoriker Christoph Kösters von der Kommission für Zeitgeschichte der Ruhr-Uni in Bochum. Grüße Sie, Herr Kösters.
Hallo, Herr Dichmann.
Mein Kollege Matthias hat eben schon mal das Reichskonkordat in den Ring geworfen, Herr Kösters. Das müssten Sie uns vielleicht jetzt zu Beginn erst nochmal erklären, was das eigentlich genau ist.
Ja, das Reichskonkordat, da handelt es sich im Grunde um diplomatische Verträge, die der Vatikan mit Staaten über kirchliches Leben und staatliche Interessen abschließt. 1933 war die Situation eine ganz besondere. Bekanntlich hat ja die neue Hitler-Regierung in weniger als 100 Tagen den Weimarer Rechts- und Verfassungsstaat vollständig entkernt. Mhm. Und für die Kirche war die entscheidende Frage, würde Hitler seine Ankündigung wahrmachen und Deutschland wieder als christliche Nation gestalten? Entsprechend hoch waren die Erwartungen. Und es gab auf deutscher Seite den Verhandlungsführer, Vizekanzler Franz von Papen, ein katholischer Deutschnationaler par excellence. Und der war, wie viele Adlige, der Meinung, das politische Engagement der katholischen Geistlichen für die Zentrumspartei, das müsse unbedingt weg. Und das gelingt also im Abschluss des Reichskonkordats. Das wird verankert und findet auch eine breite Zustimmung über die Kreise des katholischen Adels hinaus. Mhm. Auf der vatikanischen Seite war Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli der Verhandlungsführer. Der kannte die deutsche Situation bestens, weil er lange Jahre auch päpstlicher Gesandter in München und Berlin vorher gewesen ist.
Den Namen haben wir heute auch schon mal gehört hier in der Ausgabe, ja.
Und in seinen Augen hatten jedenfalls die deutschen Bischöfe allzu rasch die frühere Verurteilung der NS-Bewegung zurückgenommen und zu sehr auf Hitlers Ankündigung vertraut. Und deshalb war aus seiner Sicht für die Kirche schon viel erreicht, wenn außer der Garantie der Bekenntnisschule, das war für Pacelli zentral, auch noch Religionsunterricht, Vereinswesen, Caritas, Orden und sogar die Militärseelsorge vertraglich abgesichert waren.
Also, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann waren auf Seiten der Kirche die Erwartungen an die Nationalsozialisten erstmal ziemlich hoch. Wie gestaltet sich dieses Verhältnis dann aber tatsächlich, also de facto in der Realität, das Verhältnis Kirche-Staat und im Nationalsozialismus?
Ja, wenn man den ganzen Zeitraum 1933 bis 1945 in Blick nimmt, muss man zunächst mal sagen, grundsätzlich ist das immer von Loyalität bestimmt. Aha. Das entsprach dem traditionellen christlichen Staatsverständnis. Es gab aber eine rote Linie. Und die war immer dann überschritten, wenn der Staat die kirchliche Freiheit zur Religionsausübung missachtete. Das war schon im 19. Jahrhundert im Kulturkampf der Fall. Und zwischen 33 und 45 lassen sich aus meiner Sicht zwei, nennen wir es mal, Triggerpunkte ausmachen, die zu erheblichen Spannungen führten. Mhm. 1937 war es dann so, dass der Papst öffentlich von allen deutschen Kirchenkanzeln ein Rundschreiben verlesen ließ, in dem er nicht nur die ungezählten Verletzungen der Konkordatsvereinbarung beklagte. Er verurteilte auch sehr klar die völkische Rassenideologie des NS-Regimes. Das ist der eine Triggerpunkt. Der andere ist ein paar Jahre später, 1941, auf dem Höhepunkt im Grunde, dem Scheitelpunkt des Zweiten Weltkrieges. Und inmitten dieses Krieges, den die Kirche materiell und immateriell unterstützt, beschlagnahmt das NS-Regime zwischen 1940 und 1942 reichsweit über 300 Klöster, vertrieb die Ordensmänner und Frauen und enteignete ihre Gemeinschaften entschädigungslos. Aber was ganz wichtig ist, diesmal ging es nicht mehr um Kirchenfreiheit, denn es gab Nachrichten über Deportationen, Kranken- und Judenmord und die betrafen allgemein menschliche Rechte. Und die spannende Frage war dann, oder die spannungsreiche Frage innerhalb der Bischofskonferenz, können wir dazu schweigen? Und der münsterische Bischof von Galen ist dann, das ist bekannt, eben im Juli, August auf die Kanzel der städtischen Lamberti-Kirche gestiegen. Und seine Predigten, die verbreiteten sich wie ein Lauffeuer bis an die Front, weil sie ein Stimmungsventil öffneten. Es gab eine enorme Unruhe in der Bevölkerung wegen des beginnenden Ostkriegs.
Diese beiden Triggerpunkte, Herr Kösters, das kann ich völlig nachvollziehen. Gleichzeitig haben Sie gesagt, aber das Verhältnis war doch irgendwie von Loyalität bestimmt. So jemand wie von Galen, war er doch eher die Ausnahme in der Kirche?
Also er gehörte innerhalb der Bischofskonferenz zu den treibenden Kräften, wenn es um die Strategie ging, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das war für ihn ein sehr beschwerlicher, auch von innerem Gewissensringen bestimmter Weg. Das wird man sagen, das ist sicher singulär in der Situation des Krieges im August 1941. Die Ambivalenz sehen Sie vielleicht am deutlichsten, wenn er sagt, es gibt den notwendigen Kampf der deutschen Soldaten gegen den gottlosen Bolschewismus. Wir Christen machen keine Revolution, wir bleiben loyal gegenüber dem Staat. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Interessante, macht er die Frage nach dem christlichen Gehorsam angesichts der offenen Missachtung göttlichen und menschlichen Rechts, das war für alle sichtbar, macht er für jeden und jede zu einer persönlichen Gewissensentscheidung. Und er appelliert dann die Gläubigen hier in bei dieser Frage spricht Gott zu jedem von euch und im Zweifel, und das ist das Wichtige, gelte es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Das ist, glaube ich, ein echtes Statement, ja.
Ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, Herr Kösters, wenn ich jetzt mal behaupte, die Kirche braucht immer so ihre Zeit, wie wahrscheinlich alle großen Institutionen, bis sie anfängt, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Wie sah das denn gleich nach Kriegsende mit der katholischen Kirche aus? Wie hat man da die eigene Rolle im Nationalsozialismus beurteilt?
Ja, da möchte ich mich selber ein bisschen aus dem Fenster lehnen und würde erst mal sagen, na ja, am Beginn steht nicht zuerst ein öffentliches Schuldbekenntnis. Das mag vielleicht überraschen. Aber ich möchte auf die religiösen Plausibilitäten hinaus, die oft übersehen werden. Mhm. Und so stehen in der katholischen Beichtliturgie steht am Beginn Gewissenserforschung und Reue über das persönliche Versagen. Und wenn man sich den Hirtenbrief vom August 1945, den die Bischöfe dann verabschiedet und verlesen haben, genau ansieht, dann stellt man fest, da genau rufen sie auf, jeden Einzelnen sich zu prüfen, wo sie bei Verbrechen gegen menschliche Freiheit und Würde gleichgültig geblieben waren. Und wir finden auch die Mahnung des Rottenburger Bischofs Sproll etwa an seine Priester, jetzt nicht leichtfertig mit Persilscheinen umzugehen. Das ersetzt diese Gewissenserforschung eben nicht. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass das Ärger macht bei den Besatzern, ja, die natürlich jetzt von den Bischöfen aufgefordert werden, übt Gerechtigkeit und entscheidet die Fälle von Fall zu Fall. Aber für die Besatzer war klar, es gibt zweifellos eine kollektive Verantwortung der Deutschen für die ungeheuerlichen NS-Verbrechen. Und der Frust war groß, würde ich mal salopp formulieren. Denn sie hatten ja bei ihren Demokratisierungsplänen ganz auf die Kirchen gerechnet. Und nun machen sich deren Vertreter zu Fürsprechern ehemaliger NS-Parteimitglieder. Das fanden sie nicht so lustig.
Es begann mit einer Gewissenserforschung, so haben Sie das jetzt ja eben genannt und auch zitiert, Herr Kösters, also diese Gewissenserforschung eines jeden Einzelnen. Es muss sich aber was geändert haben, denn inzwischen gibt es eine Schrift der Deutschen Bischofskonferenz, in der von einer bischöflichen Mitschuld am Zweiten Weltkrieg gesprochen wird. Also wie weit hat die katholische Kirche das Ganze bis heute aufgearbeitet?
Ja, ich würde zunächst mal zugespitzt sagen, nie wieder war mehr Widerstand der katholischen Kirche als im ersten Nachkriegsjahrzehnt. Klar, aha, das Selbstbild war, dass der Öffentlichkeit katholische Kirche hat dem Hakenkreuz widerstanden. Aber in diesem Widerstandsdiskurs kamen andere als die katholischen Märtyrer der NS-Konzentrationslager überhaupt nicht vor. Und es gibt einen bemerkenswerten Perspektivwechsel, der durch einen Skandal befördert wird, wie oft in der Kirchengeschichte. 1963 inszenierte Rolf Hochhuth in dem Theaterstück Der Stellvertreter im Grunde das Schweigen des Papstes zur Judendeportation. Mhm. Ein echter Perspektivwechsel, der enorme Empörung hervorrief.
Haben wir auch schon mal eine Ausgabe Eine Stunde History übrigens drüber gemacht, findet ihr in unserem Archiv, ja?
Genau. Also Empörung half eben wenig und dafür wohl zeitgeschichtliche Forschung. Das ist wichtig, weil erstmals dann allerjüngste Akten der Bischöfe und des Vatikans zugänglich gemacht und damit zum Gegenstand von historischen und wissenschaftlichen Kontroversen wurde. Das ist der eine Strang, würde man sagen, der Auseinandersetzung der Kirche mit den dunklen Kapiteln ihrer Geschichte. Der andere besteht in der religiös-kulturellen Erinnerung. Mhm. Und da wird man sagen, das Zweite Vatikanische Konzil sorgt für eine echte Zeitenwende in Theologie und Kirche, weil sie das betont, was in der NS-Zeit fehlte, nämlich die Verbindung der Kirche zum Judentum. Und wenn sie alle Erinnerungen bis hin zu der Bischofskonferenz zum Zweiten Weltkrieg, wenn Sie da sozusagen den Ankerpunkt suchen, dann würde ich ins Jahr 2000 gehen. Als Papst Johannes Paul erinnert nicht nur an die vielen Blutzeugen für Christus im 20. Jahrhundert, sondern eine kollektive, wie es heißt, Reinigung des Gedächtnisses der Kirche als solcher vollzieht. Also er bittet öffentlich als Oberhaupt der katholischen Kirche um Vergebung für die von der Kirche begangenen Sünden gegen, wie es da heißt, jüdisch, gegen das jüdische Volk des Bundes und der Seligpreisung. Da ist die Verbindung zum Christentum. Und ich würde auch sagen, über diese Erklärung zum Zweiten Weltkrieg hinaus haben solche Forschungen und kirchliches Gedächtnis auch politische Konsequenzen. Ich würde hinweisen wollen auf die jüngste Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz, wo betont wird, dass völkischer Nationalismus mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar ist und es da wörtlich heißt, die Menschenwürde ist der Glutkern des christlichen Menschenbildes und der Anker unserer Verfassungsordnung. Das ist ein sehr langer Lernprozess, den wir jetzt gerade so ganz kurz einmal abgeschritten haben, aber wo man sagt, das hat politische Konsequenzen bis in unsere Gegenwart hinein und man muss ja nur auf die bevorstehenden Wahlen, vor allen Dingen in Ostdeutschland, aber auch in der Bundesrepublik und die Probleme, die die aktuelle Politik damit hat, hinweisen, um zu verstehen, was diese Erklärung und diese Standpunkte Standortbestimmung bedeutet.
So landet Kirchengeschichte dann auch im Jahr 2026. Haben wir besprochen mit Kirchenhistoriker Christoph Kösters. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Ich hatte es heute ganz am Anfang mal erwähnt. Ne? Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich inzwischen ja auch zu einer Mitschuld der katholischen Bischöfe Deutschlands am Zweiten Weltkrieg bekannt. Aber hier dazu nochmal bitte ein Zitat, denn im entsprechenden Dokument heißt es, indem die Bischöfe dem Krieg kein eindeutiges Nein entgegenstellten, sondern die meisten von ihnen den Willen zum Durchhalten stärkten, machten sie sich mitschuldig am Krieg. Das betrifft aber natürlich das oberste Regal der Kirche. Das ist eine bischöfliche Mitschuld, von der da die Rede ist, von den katholischen Bischöfen. Aber dann gab es natürlich auch noch jede Menge Priester und Pfarrer, Vikare und Kaplane, schlichtweg Gläubige, egal eigentlich ob Katholiken oder Protestanten, die eben nicht widersprochen haben. Und da, Matthias, muss man sagen, sind die Gründe eigentlich nicht durchschaubar. Ne? Aus Überzeugung, aus Angst, Angst um sich selbst, Angst um andere, was auch immer. So schwierig zu beurteilen von heute.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und es ist ein Dilemma. Und ich kann beide Seiten dieses Dilemmas gut verstehen. Da waren die Verbrechen des Nazistaates, die fundamental gegen alles verstießen, was eine christliche Lebensvorstellung ausmacht. Von Nächstenliebe, vom Tötungsverbot oder von der karitativen Seite des Christentums waren im NS-Staat nichts mehr übrig geblieben. Aber das lautstark anzuprangern und den Widerstand dagegen zu organisieren, hätte einen Großteil der katholischen und natürlich auch der evangelischen Gemeinden in eine gefährliche, vielleicht sogar lebensbedrohliche Lage gebracht. Und das wollten verständlicherweise die Kirchen vermeiden. Und sie wählten einen schwierigen Mittelweg zwischen Anpassung und Protest. Wir haben uns heute mit der zweiten Seite, dem Protest, beschäftigt. Mhm. Aber Anpassung und Schweigen oder schlimmer noch mitmachen, hat es millionenfach gegeben.
Und da wären wir wieder bei den vielen, vielen Scheusalen der Geschichte. Danke dir für heute, Matthias, denn das war's jetzt mit einer Stunde History für diese Woche. Danke auch ans Producer-Team für Sound und Technik und nächstes Mal wieder etwas schönere und man kann sagen beinahe schon fast märchenhafte Gefilde. Denn dann machen wir uns an die Gründung einer der schönsten, aber lange auch, by the way, mächtigsten Städte der Welt. In der nächsten Sendung geht es nämlich um Venedig. Ich bin Markus Dichmann, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch seinen Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.